Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 29. September. Das sind unsere heutigen Themen. Die Schweiz ist der größte Player im internationalen Rohstoffhandel. Public Eye warnt in einem neuen Bericht vor Geldwäscherei und Korruption.
Und es ist deswegen relevant, weil der Bundesrat immer wieder sagt, wir müssen den Rohstoffhandel nicht regulieren, weil er indirekt reguliert ist durch die Banken. Und unsere Analyse zeigt, das ist absolut nicht der Fall.
Dann in Bergkarabach im Südkaukasus eskaliert der Konflikt. Aserbaidschan und Armenien haben den Kriegszustand ausgerufen.
Im Moment erkenne ich keine Anzeichen für die Beruhigung. Wir haben ja auch schon hohe Ziffern von Gefallenen.
Und?
Auch wenn jetzt der Film nicht super erfolgreich werden würde, würde jeder einen gewissen Anteil des Investments zurückbekommen.
Ein Team rund um den Berner Filmemacher Johannes Hartmann hat gestern beim Zürich Filmfestival eine komplett neue Art der Finanzierung vorgestellt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG plant, 250 Vollzeitstellen abzubauen. Sie begründet diesen Schritt mit der Corona-Krise, Werbeeinnahmen seien seit Frühling eingebrochen. Gewerkschaften wie Impressum und SSM kritisieren, dass die erneute Sparrunde fast ausschließlich auf Kosten der Angestellten ausgetragen werde. Laut SRG soll ein Großteil des Abbaus über natürliche Fluktuationen erfolgen, zum Beispiel durch Frühpensionierungen. Entlassungen seien aber nicht zu vermeiden. Gestern präsentierte die Universität Zürich eine Studie über Verbindungen der Schweiz mit dem Sklavenhandel. Unter anderem durch den Kauf von Aktien verdienten sowohl Bern als auch Zürich kräftig mit, so einer der Autoren an einer Medienkonferenz. Auch seien Produkte der Schweizer Textilindustrie in Westafrika gegen SklavInnen eingetauscht worden. Die Stadt Zürich gab bekannt, dass sie die Geschichte nun aufarbeiten will. Eine Arbeitsgruppe überprüfe 80 Denkmäler und wolle mit einem Projekt die Verstrickungen Zürichs mit der Sklaverei sichtbar machen. Gestern früh räumte die französische Polizei ein Camp von Geflüchteten in Calais. Rund 800 Menschen haben in der Zeltstadt im Wald gelebt. Viele von ihnen hoffen auf eine Möglichkeit zur Überfahrt nach Großbritannien. Laut Medienangaben wurden die BewohnerInnen in Aufnahmezentren in der Region gebracht. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den größten Einsatz seit der Auflösung des Dschungels vor 4 Jahren. In diesem Camp hausten damals rund 10.000 Personen. Die Türkei könne die Einhaltung der Grundrechte in ihrem Land nicht garantieren. Zu diesem Schluss kommt ein interner Lagebericht des deutschen Auswärtigen Amtes. So sei zum Beispiel die türkische Medienlandschaft nahezu gleichgeschaltet und wer sich in der Türkei regierungskritisch äußere, müsse mit juristischer Verfolgung rechnen. Der Lagebericht dient unter anderem als Entscheidungshilfe bei Asylverfahren in Deutschland. Die brasilianische Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro hat erneut Naturschutzregulierungen aufgehoben. Diesmal betreffe es Gebiete an der Atlantikküste, berichtet die deutsche Tageszeitung Taz. Mangroven- und Dünenlandschaften verlieren ab sofort ihren besonderen Status. Umweltverbände befürchten, dass die Gebiete nun Immobilienprojekten weichen müssen. Seit Bolsonaro im Amt ist, leidet die Natur in Brasilien stark. Der Präsident glaubt nicht an den menschgemachten Klimawandel und sieht unberührte Landschaften als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es stark bewölkt. Es könnte ab und zu regnen bei rund 17 Grad. Der Freitag wird grau in grau. Es bleibt aber trocken bei rund 15 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Immer wieder sind Schweizer Unternehmen in Finanzskandale verwickelt. Erst letzte Woche machen die FinCEN-Files publik, dass Schweizer Rohstofffirmen in Geldwäscherei und Korruption verwickelt sind. Dies überrascht nicht, da die Schweiz der größte Player ist im internationalen Rohstoffhandel. Involviert sind auch Schweizer Banken. Mit rund 17 Milliarden Franken haben sie in den letzten Jahren den Rohstoffhandel mitfinanziert. Das zeigt ein neuer Bericht der Nichtregierungsorganisation Public Eye. Sarah Heinzmann wollte von Andreas Misbach wissen, wie die Finanzströme des Rohstoffmarktes genau funktionieren. Andreas Misbach leitet bei Public Eye den Bereich Rohstoffe, Handel und Finanzen.
Andreas Misbach, reden wir doch zuerst mal über die Ereignisse letzter Woche. Die Fins & Files wurden letzte Woche aus der amerikanischen Finanzmarktaussicht geleakt. Die Dokumente beschreiben rund 2000 verdächtige Überweisungen in der Höhe von insgesamt 2 Billionen Dollar. Dokumentiert wurden darunter Geldwäscherei und Korruption in der Rohstoffbranche. Auffallend viele von diesen sehr dubiosen Transaktionen liefen dabei über die Schweiz. Andreas Misbach, können Sie die Rolle der Schweiz im internationalen Rohstoffhandel erläutern?
Ja, die Schweiz ist der größte Rohstoffhandelsplatz weltweit. Die 5 größten Rohstoffhandelsfirmen sind hier und es wird geschätzt, dass ungefähr ein Drittel aller Rohstoffe über die Schweiz bzw. von Schweizer Firmen gehandelt werden. Bei Erdöl ist es deutlich mehr, das könnte bis zu 2/3 sein.
Wieso ist denn jetzt eigentlich gerade die Rohstoffbranche so anfällig für Korruption und Geldwäscherei?
Einfach deshalb, weil ein Großteil des Öls heute aus Ländern mit schwacher Regierungsführung kommt, also Länder Afrikas, wo die Regierungen in vielen Ländern anfällig für Korruption sind. Dann auch, weil diese Rohstoffe unter der Kontrolle des Staates bzw. von staatlich kontrollierten Unternehmen sind und weil sehr viel Geld im Spiel ist.
Ganz konkret, wie kann sich das auf die Ökonomie eines solchen Extraktionslandes auswirken?
Also das größte Problem ist, dass die Schweizer Firmen mit einen negativen Beitrag zum Problem des Rohstofffluchs leisten. Darunter versteht man die Tatsache, dass die Förderländer und vor allem die Bevölkerung der Förderländer vom Rohstoffreichtum nicht profitieren, weil eben korrupte Eliten einen Teil der Rohstoffeinnahmen in die eigenen Taschen wirtschaften. Und genau mit diesen korrupten Eliten arbeiten die Schweizer Rohstoffhändler zusammen.
Nun ist die Schweiz aber nicht nur Dreh- und Angelscheibe des internationalen Rohstoffhandels, sondern auch Sitz eines sehr starken Finanzplatzes. Laut Ihrem Bericht von Public Eye haben Schweizer Banken den RohstoffhändlerInnen in den letzten Jahren rund 17 Milliarden Franken ausgeliehen. Können die Banken denn überhaupt nachweisen, wofür diese Gelder verwendet werden?
Nein, eigentlich nicht. Die Zahl bezieht sich auf sogenannte Revolving Credit Facilities, also wiederkehrende Kreditlinien, die die Rohstoffhändler beziehen können. Also der größte Teil des Geldes, da sprechen wir von Milliardenbeiträgen, die erhalten die Rohstoffhändler von Banken bzw. von ganzen Bankenkonsortien. Da können dann bis zu 50 Banken an einem Milliardenkredit beteiligt sein. Und das ist eigentlich im Wesentlichen es funktioniert wie eine Kreditkarte. Das heißt, die Unternehmen können innerhalb eines definierten Rahmens, eben sagen wir eine Milliarde, so viel Geld beziehen, wie sie gerade Bedarf dafür haben. Einsetzen können sie das Geld für was sie wollen. Da haben die Unternehmen eigentlich eine komplette Freiheit.
Und da sind auch Schweizer Banken mit involviert.
Schweizer Banken spielen dabei eine Rolle. Die Credit Suisse, die UBS, größere Kantonalbanken wie die ZKB oder die Berner Kantonalbank sind auch involviert.
Und da fehlt jede Kontrolle, was mit den Geldern überhaupt passiert, die man diesen Konzernen zur Verfügung stellt.
Genau.
Jetzt haben wir über Revolving Credit Facilities gesprochen. Und dabei kriegen Rohstoffunternehmen eigentlich von den Banken riesige Mengen an Geld zugespielt und können darüber frei verfügen. Das ist aber ja nicht die einzige Art und Weise, wie sich Rohstofffirmen finanzieren. Es gibt auch das sogenannte Instrument der Vorfinanzierung. Und dabei geben Rohstofffirmen eigentlich Kredite an Länder, die Rohstoffe exportieren. Das Problem ist, dass dabei diese Länder schon häufig in den Schulden stecken und dass so diese Schuldenspirale eigentlich noch weiter vorangetrieben wird. Andreas Misbach, können Sie kurz erläutern, wie diese Vorfinanzierung genau funktioniert?
Also bei den Vorfinanzierungen, das sind Kredite, die die Rohstoffhändler den meistens staatlichen Unternehmen in Förderländern geben. Diese Kredite haben sehr hohe Zinsen in der Regel und sie müssen mit Erdöl zurückbezahlt werden. Und jetzt, in diesem Jahr, wo der Erdölpreis massiv zusammengebrochen ist, bedeutet das, dass die Länder sehr, sehr viel mehr Öl liefern müssen, um diese alten Kredite zurückzuzahlen. Das heißt, die Länder haben ihre Einnahmen schon verpfändet. Länder wie Tschad, Sambia, Nigeria, die sind ohnehin schon extrem verschuldet und durch diese Vorfinanzierungen ist die Verschuldung eigentlich noch größer als das, was bisher bekannt war.
Sie schreiben also in dem Bericht, dass die Finanzinstrumente des Rohstoffsektors sich sehr schwer kontrollieren lassen und dass auch der Bundesrat zum genau selben Schluss kommt. Nur hat der Bundesrat im Bericht, der dieses Jahr auch publiziert wurde, vor allem an die Selbstverantwortung der Banken appelliert. Sie meinen aber, das bringt nichts, das reicht schlussendlich nicht. Welche ganz konkreten politischen Forderungen stellen Sie jetzt an die Politik?
Ja, wir haben schon 2014 unsere Vision, eigentlich wie der Rohstoffhandel reguliert werden sollte, dargelegt. Einerseits, dass es eine Lizenz brauchen sollte für den Rohstoffhandel, so wie es eine Lizenz fürs Bankengeschäft braucht, damit eben bei Verfehlungen dann einem Händler auch die Lizenz entzogen werden könnte. Ein zweiter wichtiger Teil sind Sorgfaltspflichten mit Bezug auf die Geschäftspartner, eben um zu verhindern, dass genau diese Geschäfte mit politisch exponierten Personen, mit korrupten Eliten weiterhin stattfinden können.
Andreas Misbach ist Leiter des Bereichs Rohstoffe, Handel und Finanzen bei Public Eye. Mehr Infos gibt's auf publiceye.ch oder auf unserer Webseite.
Rabe Info.
Und wieder Krieg in Bergkarabach. Seit Jahrzehnten streiten Armenien und Aserbaidschan um die Vorherrschaft in der Region Bergkarabach. Seit einigen Tagen sprechen nun wieder die Waffen. Beide Länder, Armenien und Aserbaidschan, haben den Kriegszustand ausgerufen. Es gab Tote und Verletzte. Nach einer längeren, relativ ruhigen Phase droht der Konflikt um Bergkarabach also wieder zu eskalieren, vor allem wegen dem unheilvollen Einfluss der Türkei. Wilmaral hat die Hintergründe.
Der Konflikt um die Region Bergkarabach ist ein Erbe der Sowjetunion. Bergkarabach liegt im Südkaukasus zwischen den zwei ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan. Damals wie heute wohnen in Bergkarabach überwiegend ArmenierInnen. Weil die Sowjetunion damals aber keine Rücksicht nahm auf ethnische und sprachliche Zugehörigkeiten, schlug sie bei der Gebietszuteilung das armenische Bergkarabach Aserbaidschan zu.
Von der Bevölkerung her und historisch ist es ein armenisches Gebiet, das dann durch die Willkür der Sowjetunion oder der frühen Sowjetmacht Aserbaidschan zugeschlagen wurde.
Sagt Tessa Hoffmann, Soziologin und Buchautorin mit Schwerpunkt Armenien. Als die Sowjetunion dann auseinanderbrach, wollte sich Bergkarabach von Aserbaidschan lossagen. Es kam zu einem äußerst blutigen Krieg, der endete mit einer de facto unabhängigen Republik Bergkarabach.
Bergkarabach ist seit 1991 eine selbsterklärte Mini-Republik, die sich zwar in Währungsunion befindet mit der Republik Armenien, aber ansonsten ein eigenes Parlament, einen eigenen Gesetzgeber hat, auch eigene Streitkräfte, die mit denen Armeniens zusammenarbeiten. Es ist also eine Situation von zwei armenischen Staaten, kleinen Staaten, davon einer international nicht anerkannt.
Die aktuellen Kriegshandlungen in Bergkarabach wertet Tessa Hoffmann als jüngster Versuch Aserbaidschans, die Region wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Es habe bereits diesen Sommer begonnen, als Aserbaidschan Armenien angriff, sich aber nach kurzer Zeit wieder zurückziehen musste.
Die Armenier haben sich sehr erfolgreich gewehrt und dann eskalierte in Aserbaidschan die patriotische Stimmung, die Kriegsrhetorik und gleichzeitig gelang es auch dem Regime, die politische und soziale Unzufriedenheit im Land umzulenken auf ein außenpolitisches Thema, also die Rückeroberung Bergkarabachs zu dem beherrschenden Thema zu machen, das alle anderen in den Schatten stellt.
Eine wichtige Rolle im Konflikt um Bergkarabach spielt auch Russland. Dank russischer Vermittlung kam 1994 ein Waffenstillstandsabkommen zustande. Dieser Waffenstillstand wurde zwar immer wieder gebrochen, hat aber zumindest bis heute heftigere Kriegshandlungen verhindert. Auf der anderen Seite aber versorgt Russland bis heute sowohl Armenien als auch Aserbaidschan mit Waffen. Weil Russlands Ziel sei, den Status quo im Südkaukasus zu erhalten, sagt Tessa Hoffmann.
Ja, Russland ist daran interessiert, dass es keine dauerhaften Sieger oder Verlierer gibt. Es möchte ein gewisses Gleichgewicht erzielen, in dem Russland aber immer noch der Bestimmende bleibt, der über Krieg und Frieden entscheidet. Und Russland hat aktuell kein Interesse, militärisch zugunsten Armeniens einzugreifen. Es stellt sich aber weiterhin als primärer Vermittler zwischen den beiden Konfliktparteien dar.
Ganz andere Ziele verfolgt eine andere regionale Macht, die Türkei. Seit Jahren schon sieht sich die Türkei als Schutzmacht Aserbaidschans, weil beide definieren sich als Turkvölker und auch die Sprachen sind sich sehr ähnlich.
Darüber hinaus definiert sich die Türkei als Schutzmacht des Islam und damit droht jetzt in diesem südkaukasischen Konflikt auch die Gefahr einer Religiosierung, das heißt, es wird hier diesem Konflikt ein religiöser Gegensatz zwischen Islam und Christentum zugeschrieben, den dieser Konflikt bisher nicht hatte.
Die Türkei gießt also kräftig Öl ins Feuer, nicht nur ideologisch, sondern auch militärisch. Mittlerweile hat sie rund 4000 Söldner rekrutiert für den Kampf Aserbaidschans, einerseits in Nordsyrien, andererseits unter den verarmten syrischen Geflüchteten in der Türkei. Eine unheilvolle Entwicklung, sorgt sich Tessa Hoffmann.
Die sehe ich in der Tat. Also im Moment erkenne ich keine Anzeichen für die Beruhigung. Wir haben ja auch schon hohe Ziffern von Gefallenen. Vor allem auf aserbaidschanischer Seite, was bei früheren militärischen Auseinandersetzungen beginnt mit 1992 bis 1994 auch schon der Fall war.
Was erstaunen mag, weil der Kampf um Bergkarabach gleicht einem Kampf von David gegen Goliath. Auf der einen Seite das verarmte Armenien, auf der anderen Seite der reiche Ölstaat Aserbaidschan. Trotzdem war es bislang stets Armenien, das in militärischen Auseinandersetzungen die Oberhand behielt. Tessa Hoffmann erklärt sich das folgendermaßen.
Die Armenier kämpfen mit der historischen Erfahrung eines Völkermords und sehen den Konflikt mit Aserbaidschan als dessen Verlängerung. Also es ist der Mut der Verzweiflung, es ist auch die Ausstattung durch Russland. Russland ist hier Waffenlieferant sowohl für Armenien wie auch Aserbaidschan, wenn auch für Armenien zu günstigeren Konditionen.
Tessa Hoffmann ist Soziologin und Buchautorin mit dem Schwerpunkt Armenien.
Rabe Info.
Derzeit findet die 15. Ausgabe des Filmfestival Zürich statt. Trotz Corona gibt's Filme in diversen Kinos zu sehen und auch einige Stars sind anwesend. So haben etwa Johnny Depp, Juliette Binoche und Til Schweiger ihren Besuch angekündigt. Dass die Welt des Films aber nicht nur roter Teppich und glamouröse Gala ist, wissen vor allem die FilmemacherInnen. Oft vergehen Jahre, bis mühselig genügend Geld für einen Dreh aufgetrieben werden kann. Erscheint der Film dann endlich im Kino, gibt es einen Haufen Mittelmänner, die sich ein Stück des Kuchens abzwacken. Vor allem für kleine Indie-Filme ist dies problematisch. Gestern nun hat ein Team rund um den Berner Filmemacher Johannes Hartmann eine völlig neue Art der Filmfinanzierung vorgestellt, in der es heißt «Fans first». Wenn alles klappt, dann soll bereits bis Ende Jahr genügend Geld für den Film «Mad Heidi» auf dem Konto sein. Gisela Feutz hat Johannes Hartmann beim Filmfestival Zürich getroffen und ihn gebeten zu beschreiben, wie denn klassische Filmfinanzierung funktioniere.
Also das klassische Finanzierungsmodell gerade in Europa ist eigentlich so, dass man häufige Fördergelder vom Land, vom Staat kriegt oder von der Region und dann schließen sich oftmals 2-3 Länder zusammen und machen eine Koproduktion. Also dann hat man einen Produzent von jedem Land und jeder organisiert einen Teil des Geldes in seinem Land. Das ist ein Weg. Oder der andere Weg ist, dass man die Filmrechte im Voraus an Vertriebe verkauft. Also dass da zum Beispiel ein Vertrieb kommt und sagt, ich möchte für das gesamte deutschsprachige Territorium, gebe ich euch so und so viel. Er kriegt dann quasi einen guten Deal, geht aber auch ein gewisses Risiko ein, dass der Film eventuell nicht erfolgreich werden könnte. Der Nachteil für den Produzenten ist aber dann quasi, dass der Vertrieb praktisch das ganze Geld einsteckt. Entweder verkaufst du die Rechte im Voraus, dann kannst du quasi nicht mehr mitbestimmen, wie dann dein Film vertrieben wird, oder du bekommst das Geld von den Förderungen und dann ist es schlussendlich eigentlich egal, ob irgendjemand den Film schauen geht oder nicht, weil er ist ja im Voraus schon finanziert.
Ihr habt nun eine andere Art der Finanzierung vorgestellt. Kannst du beschreiben, was der Hauptunterschied ist?
Ja, wir haben unser Mad Invest-Programm vorgestellt. Das bedeutet, Fans können selbst Investoren werden. Bereits ab 500 Franken bekommen sie eine Gewinnbeteiligung beziehungsweise eben sogar eine Umsatzbeteiligung. Also das heißt, nicht mal, wenn nur am Schluss, wenn der Film erfolgreich war und es bleibt noch Gewinn übrig, dass der verteilt wird, sondern wirklich ab dem ersten Verkauf des Films geht alles Geld, das reinkommt, geht auf die Plattform bzw. auf das Konto von unserem technischen Partner Filmchain und von da aus wird es automatisiert via Smart Contracts, wird das an alle Investoren verteilt. Das heißt, jeder Investor hat ein digitales Wallet, sprich einfach ein Account, wo er sich einloggen kann, wo er dann jederzeit schauen kann, wie viel Geld ist schon reingekommen und wie hoch ist sein Anteil von dem Geld, was zurückgekommen ist. Also auch wenn jetzt der Film nicht super erfolgreich werden würde, würde jeder ein gewisses Anteil des Investments zurückbekommen. Wir haben da so Berechnungen angestellt und es ist auf jeden Fall sehr realistisch, dass wir da auch in die Gewinnzone kommen, also dass jeder sein Investment zurückbekommt und dann im Idealfall natürlich Gewinn macht.
Ihr schaltet eigentlich die Mittelmänner aus, wenn man so will. Was bringt denn das konkret für Vorteile?
Es bringt die Vorteile, dass eben schlussendlich mehr Geld für die Investoren da bleibt. Also wenn man über das klassische Vertriebsmodell geht, wo man eben in jedem Land einen eigenen Vertrieb hat und Sales Agents und so, die alle Geld rausnehmen, ist es halt eben bei uns so, dass wir auf alle diese Mittelmänner verzichten, den Film selber promoten. Es geht quasi von allen Verkäufen, geht ein gewisser Prozentsatz dann wieder zurück ins Marketing, den wir reinvestieren und im Idealfall so dann immer das Zahnrad am Laufen halten können, dass es quasi der Film immer mehr verkauft wird über Online-Plattformen.
Also der Film ist mehr oder weniger komplett fanfinanziert. Heißt das, dass die Fans auch Mitspracherecht haben beim Film?
Zu einem gewissen Grad haben sie Mitspracherecht. Man muss da aber auch realistisch sein und sagen, es kann natürlich nicht jeder mitsprechen, weil man kann es ja sowieso nie allen recht machen. Also wenn man das Drehbuch 10 Personen zeigt, bekommt man unter Umständen 10 komplett unterschiedliche Feedbacks. Aber sie haben auf jeden Fall Mitspracherecht. Ebenso hatten wir zum Beispiel vor ein paar Monaten dieses Script-Meeting für die Fans, die uns im Crowdfunding unterstützt haben. 10 Fans haben sich das gekauft, dass sie eben an so einem Script-Meeting teilnehmen können und sie waren dann wirklich die ersten außerhalb des Teams, die das Drehbuch lesen konnten und dann uns auch Feedback und Verbesserungsvorschläge reingeben konnten, die zum Teil wirklich auch sehr wertvoll waren und die wir dann auch umgesetzt haben.
Das Mad Invest System wurde soeben lanciert. Bis Ende Jahr sollen 2 Millionen Schweizer Franken zusammenkommen für die Produktion des Filmes. Wie optimistisch bist du, dass das klappt?
Ich bin sehr optimistisch, wenn wir jetzt sehen, wie erfolgreich der Pre-Launch war. Wir hatten ja jetzt 5 Tage einen Pre-Launch am Laufen, nur für die Fans und Supporters. Also wir haben es nur zu denen kommuniziert und nicht an die Öffentlichkeit. Und da sind bereits 250.000 Franken zusammengekommen. Ja, also der Pre-Launch hat meine Erwartungen übertroffen und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass das klappt.
Wenn die Gelder zusammenkommen bis Ende Jahr, die 2 Millionen, wird nächstes Jahr bereits mit dem Dreh begonnen. Der Film soll dann übernächstes Jahr, also das heißt 2022, fertig sein. Er soll dann online auf der ganzen Welt gleichzeitig sehbar sein. Also eigentlich schaltet ihr die Kinos aus?
Ja, die Kinos sind natürlich auch ein weiterer Mittelmann, also der Vorführer quasi. Und eben in diesem System hat man halt das Problem, dass die klassische Filmdistribution funktioniert so, dass eigentlich die Welt total fragmentiert wird in unterschiedliche Sprachterritorien, unterschiedliche Länder. Dann verkauft man den Film an 40 verschiedene Investoren für diese Regionen. Dann kann es unter Umständen sein, dass der Distributor in England, der veröffentlicht den Film schon, und in den USA geht es aber noch ein halbes Jahr, bis er dann rauskommt, und jeder Vertrieb hat dann seinen eigenen Zeitplan, und das fördert eben die Piraterie, weil es kann sein, eben, dass der Film in England schon draußen ist und in den USA gäbe es tausende Leute, die eigentlich gerne bereit wären zu zahlen für den Film, aber es gibt keine Möglichkeit für sie zu bezahlen und deshalb laden sie ihn dann halt runter. Also es gibt ja auch Studien, die besagen, dass die Leute, die am meisten herunterladen, illegal, also die am meisten Piraterie betreiben, sind auch die, die am meisten Geld ausgeben für Filme. Also es sind halt Leute, die eben viele Filme schauen und was sie eben nicht kaufen können, laden sie dann halt illegal herunter. Und das versuchen wir auszuschalten, indem wir eben den Film für die ganze Welt verfügbar machen, im gleichen Moment.
Filmemacher Johannes Hartmann haben wir gehört. Ein ausführliches Interview mit ihm gibt es bei uns auf info.rabe.ch und dort gibt es dann auch den Trailer zu Mad Heidi zu sehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 29. September. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann fragen wir unter anderem, warum es in der Schweiz immer weniger Igel gibt. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann, Wilma Rall und Gisela Feutz. Ja, und jetzt begrüße ich noch die Michael von Subcutan hier im Studio. Um was geht es denn heute bei euch in der Sendung?
Bei uns geht es um die Performance- und Theatertag All Body. Wir picken uns drei Programmpunkte raus und ja, dann sind wir mal drin.
Gut, bleiben also dran. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.